Radio 1, der Berlinale Talk mit Knut Elstermann.
Und an diesem Abend, wir stehen ja ganz nah am Berlinale-Palast, also wo die Eröffnung stattfindet, haben wir auch die große Freude, Menschen hier abzufassen, die dann über den roten Teppich gehen werden. Heute Abend noch als ganz normaler Mensch sich das angucken will. Gast natürlich dieser Berlinale ist einer der beliebtesten, bekanntesten Schauspieler, natürlich seiner Generation, Star der Schaubühne, aber eben auch Filmschauspieler. Bei der Berlinale auch schon öfter vertreten. Eigentlich begann deine Bekanntheit, zumindest als Filmschauspieler, hier mit aller anderen, würde ich mal sagen. Das war so der Beginn. Jetzt bist du wieder im Wettbewerb zu sehen. Sterben heißt der neue Film von Matthias Glasner, 3-Stunden-Werk mit wunderbarer Besetzung. Gibt noch einen zweiten Film, in dem wir dich sehen, nämlich Der Panther, Zeitverbrechen nach dem Podcast. Das ist dann so eine Miniserie. Freue mich sehr, dass du so kurz vorher, übrigens super gekleidet, muss ich einfach mal sagen, der bestangezogene Mann des Abends, würde ich mal sagen, ist Lars Eidinger. Willkommen, Lars, schön, dass du da bist.
Hast du die anderen schon gesehen?
Ich denke mal, das kann man nicht toppen. Das ist ein schwarzer, eleganter Anzug, der mal gleichzeitig so was Flatterhaftes hat, so was von einer Fledermaus. Es ist ein Hosenanzug, vielleicht sogar noch mehr. Und hat auch so leicht feminine Form. Also ich finde den großartig. Über die Schuhe mag ich gar nicht reden. Die sind schwarz, Leder, elegant, spitz vorne zulaufend. Aber dieser Anzug ist wirklich toll. Ist der maßgeschneidert oder ist der so? Kannst du ruhig sagen.
Nein, der ist nicht maßgeschneidert. Und ich weigere mich immer ein bisschen, die Labels dann zu nennen. Hm. Ja, ich fühle mich da nicht verpflichtet, stimmt, ehrlich gesagt. Wobei ich da schon ein Faible für habe. Also es ist dann so, dass ich von diesem Label habe ich tatsächlich mal zufällig bei einer Party von dem Jürgen Teller, von dem Fotografen, den CEO dieser Modefirma, kennengelernt. Und immer wenn ich da eine Veranstaltung habe, schreibe ich dem eine SMS und sage, ob ich vielleicht was tragen könnte. Und dann schicken die mir das.
Ja. Also wir achten morgen mal bitte drauf, bei den Bildern, die um die Welt gehen werden. Diese Mischung zwischen Verspieltheit und klassischer Eleganz finde ich echt gelungen, lieber Lars. Und damit
danke.
Die Frage natürlich,
ich freut mich.
Hast du gar nicht erwartet, ne?
Dass jetzt wirklich, dass wir jetzt darüber reden.
Doch, ich mag das schon, interessiert mich schon. Die Frage natürlich jetzt gleich mit zwei Sachen hier vertreten, die beide durchaus radikal sind und sehr, sehr unterschiedliche Rollen natürlich sind für dich. Du spielst bei Sterben Dirigenten. Könnte man sowas übrigens auch tragen. Bei Panther ist es eben durchgeknallter V-Mann, völlig verrückter Typ. Wie ist das für dich, mit zwei so unterschiedlichen Sachen dich hier zu präsentieren?
Ja, ich freue mich total. Ne? Ja. Also es ist ja auch wirklich ehrlicherweise so, dass man oft beim Filmemachen schon darüber nachdenkt, auf welchen Festivals könnte der laufen. Immer in der Hoffnung, dass er da gezeigt wird. Einfach weil es für so Filme extrem wichtig ist, diese Plattform zu haben, ja, und deswegen bin ich ja auch so froh um deine Sendung, dass du einfach diese Filme vorstellst, ja, weil der Film, also zum Beispiel Sterben, der hat es so unglaublich schwer in der Finanzierung, ja, das glaubt man ja erstmal gar nicht bei der Besetzung auch, ja, aber es hieß dann von Seiten der Filmförderung, nee, Geschichte interessiert uns nicht, was natürlich hart ist, weil es ist Matthias Glasners Lebensgeschichte. Und dann haben wir den ein Jahr später erst gedreht und auch mit also richtig gehend unterfinanziert, ohne Catering, ohne Aufenthaltsorte, was für mich völlig in Ordnung ist. Nur ich finde es nicht so uninteressant, das mal dazu zu sagen, wenn man es dann tatsächlich schafft, auf dem Festival vorzukommen.
Das ist ein schöner Lohn, ist, finde ich dann. Also einer von 3 deutschen Filmen im Wettbewerb ist doch eine schöne Belohnung für so ein Land.
Sind es 3?
Ja, es gibt noch einen Dokumentarfilm, der ist ja von einem Russen, Viktor Kosakowski, aber eine deutsche Produktion. Und dann Andreas Dresen, also die 3 Filme.
Genau, ich hätte jetzt nur 2.
Die deutschen Produktionen. Aber Viktors Film ist eben auch eine deutsche Produktion. Ja. Als Dokumentarfilm, du hast ja schon gesagt, Traumcast, also Corinna Harfouch, Ronald Zerfeld, Lien Stangenberg,
Robert Glistek.
Ja, man könnte wirklich ganz, ganz viele tolle Namen noch nennen. Ist das dann auch so ein besonderes Gefühl, wenn man weiß, man macht hier so ein Herzensprojekt noch dazu beim Regisseur, der doch etwas erzählt von der eigenen, ich würde mal vorsichtig ausdrücken, nicht so ganz funktionalen Familie?
Herzensprojekt? Ja.
Für alle zusammen dann so ein Zusammenhalt?
Tatsächlich, sowas weiß man ja eigentlich nicht, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen oder wenn man zum ersten Mal mit so einem Projekt konfrontiert wird. Es ist ja nicht so, dass jemand anruft und sagt, ich habe die und die Besetzung, machst du mit? Ich kann mich erinnern, das war während Corona, während des ersten Lockdowns eigentlich. Also zumindest gab es eine Bitte darum, Distanz walten zu lassen. Und wir sind dann damals distanziert um den Lietzensee in Berlin gelaufen. Und da hat er mir zum ersten Mal von dem Film erzählt. Und dass Corinna seine Mutter und meine Mutter spielt, das war von Anfang an klar. Matthias und Corinna haben ja auch schon viele Filme zusammen gemacht und kennen sich auch sehr, sehr gut. Und für mich war es jetzt das dritte Mal tatsächlich, dass Corinna meine Mutter spielt. Ja, und es war, also ich, mir war von vornherein klar, dass es ein absoluter Glücksfall ist, ja, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und das hat sich auch bestätigt, auch Anna Bederke, die meine Ex-Freundin spielt in dem Film. Und ja, das ist einfach, ja, genau, das ist vielleicht noch ganz interessant. Also der Matthias hat immer zu mir gesagt, schon beim Machen, mittlerweile ist für ihn das Machen die größte Auszeichnung. Also der Luxus oder dieses Privileg, leider Luxus, diesen Film dann finanziert zu kriegen und zu machen und dann das zu genießen tatsächlich, dass man mit diesen Leuten arbeiten darf. Also ich habe das sehr genossen und ich habe ihn jetzt letzten Sonntag zum ersten Mal gesehen und bin ganz glücklich. Mhm. Also weil es auch das war nicht so einfach, diesen Film zu schneiden. Also war sehr, sehr langes Drehbuch und die erste Schnittfassung, und wir haben sehr viel gedreht und die erste Schnittfassung war 6 Stunden 20 lang.
Jetzt sind 3 Stunden übrig geblieben.
Ja.
Für diese Fassung, vielleicht gibt es irgendwann mal dann Director's Cut.
Ja, es wird auch als Serie.
Serie?
Ja, als Serie gezeigt und da kommt dann auch alles vor, was jetzt erstmal rausgeschnitten ist.
Du spielst einen Dirigenten. Das ist ja ein absoluter Traum, finde ich. Also das würde ich so gerne mal machen, ein Orchester zu dirigieren. Ja? Dieses Gefühl von, ja, durchaus auch Macht natürlich und Klangfülle und so, das will doch jeder immer irgendwie.
Ja, verstehe ich. Also das war direkt hier in der Philharmonie. Mhm. Ja, wir haben nachts in der Philharmonie gedreht und ich hatte tatsächlich ein echtes Orchester, was ich dirigiert habe. Oft stand jemand hinter mir und die haben dann auf ihn geschaut, aber es gab auch Situationen, wo ich alleine war und das ist genau, wie du es beschreibst. Es ist irre, wenn du das Gefühl hast, die spielen wirklich nach dir und dann merkst du ja auch den Moment, der relativ schnell eingetreten ist, wo ich sie dann verloren habe und wo es dann nicht mehr funktioniert. Aber diese Power oder diese Macht, die das hat, und auch dieses Miteinander, diese Schönheit von man, dass man gemeinsam einen Klang erzeugt und Kunst macht, das ist bei der Musik schon sehr besonders. Ja.
Bist du auch Musiker, aber ein ganz anderer, wollen wir mal klar machen. Also, was du sonst musikalisch machst, hat damit nichts zu tun. Aber du kannst jetzt für dich mal sagen, deine Biografie, du hast in der Philharmonie ein Orchester dirigiert. Auch das gehört dazu. Und zwar zum Film Sterben hier im Wettbewerb der Berlinale. Werden wir natürlich noch sehen und dann auch drüber reden intensiv. Eröffnungsgast bei der Berlinale. Heute geht es los hier im Berlinale Palast. Ist Lars Eidinger selbstvertretend in einem Wettbewerbsfilm. Da wirst du dann sicher eine andere innere Anspannung auch haben. Wenn du da hingehst, logischerweise bei den roten Teppich, und weißt, da läuft dann gleich dein Film. Du warst ja schon öfter hier und du hast hier auch deine Pressekonferenzen gegeben. Eines geradezu legendär, wo du so einen emotionalen Ausbruch auch hattest. Unvergessen übrigens. Und da frage ich mich dann auch, es ist natürlich auch ein gefährliches Pflaster, glaube ich, so beobachtet zu sein. Immer natürlich all diese Kollegen aus der ganzen Welt zu haben und dann trotzdem auch zu sich selbst zu stehen, zu seinem Produkt, das man ja mit Herzblut gemacht hat. Also ich finde es immer so eine zwiespältige Sache zwischen, ich sag mal, Intimität und Öffentlichkeit.
Total. Also es ist auch immer so ein sehr ambivalentes Gefühl von Vorfreude und Angst, wirklich Nervosität und auch dieser Gang über den roten Teppich. Man tut ja auch für die Zeit so, als wenn es was relativ selbstverständlich wäre, was es halt überhaupt nicht ist. Also kein Mensch ist gewöhnt, in der Frequenz fotografiert zu werden. Und ich versuche mich dann immer irgendwie zu beruhigen oder an irgendwas anderes zu denken oder... Irgendwann habe ich tatsächlich angefangen, mir vorzustellen, ich spiele eine Rolle oder ich, weil ich gar nicht mit der Situation klarkam, dass ich jetzt da tatsächlich privat stehe. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich heute so aussehe, wie ich aussehe, weil es die Kostümierung hilft mir tatsächlich, in so eine Form zu gehen. Ich glaube, ich würde es nicht aushalten, da wirklich in meinen privaten Sachen zu stehen. Also weil meine Tochter sagt zum Beispiel immer, Mensch, Papa, zieh doch mal deine privaten Sachen aus an, die sehen auch viel besser aus, aber das würde ich, das ginge mir tatsächlich zu weit.
Ja, kann ich gut verstehen. Ich kenne auch Schauspieler und Schauspielerinnen, die immer versuchen, wie so hinten rum zu laufen. Also gar nicht von roten Teppich, was nicht geht. Wenn man die eigene Premiere hat, muss man da schon irgendwie stehen und fotografiert werden. Aber ich kann das natürlich gut nachvollziehen. Jetzt haben wir also das zweite wichtige Werk hier, nämlich Zeitverbrechen. Das ist eine Miniserie nach diesem berühmten und sehr erfolgreichen Podcast der Zeit, die ich auch liebe, fast süchtig danach bin. Also ich kenne die meisten Fälle, die da auch verhandelt werden. Trotzdem ist es jetzt kein dokumentarisches Abarbeiten dieser wahren Fälle, sondern es sind Spielfilme. Du hast mit einem der besten deutschen Regisseure drehen können, nämlich mit Jan Bonny.
Finde ich auch.
Ein ganz kühner, toller Experimentator auch. Der Panther. Und das ist eine Figur, muss ich schon sagen, die schieben mir, wenn sie nicht wirklich existieren würde, wunderbar für dich erfunden. Also der ist wie geschaffen, finde ich, so für deine Ambivalenz, deine Leidenschaft zu spielen. Wie bist du mit dem klargekommen?
Ja, danke, freut mich. Also geht mir genauso. Ich finde allerdings auch, dass es ein Stoff ist, der für Jan Bonny wie geschaffen ist. Und es kommt ja auch nicht von ungefähr, dass diese Figur, die ich spiele, Johnny heißt. Und Jan Bonny heißt. Und für mich ist es tatsächlich, genau wie du sagst, eine absolute singuläre Erscheinung unter den Filmschaffenden. Und also ich kenne keinen, der so frei und anarchisch und tatsächlich ein Andersdenker ist und wild und unbestechlich. Und das ist so eine Lust, das ist so schön, einfach mit dem sowas zu erarbeiten. Wir haben den ganzen Film in 17 Tagen gedreht. Und das war wirklich, es hatte wirklich was Rauschhaftes. Also ich habe mich da auch so reinfallen lassen, weil es einfach mit dieser Figur zu tun hat. Das ist jemand, der in alle Situationen reinstolpert eigentlich und sich selber immer in eine Situation bringt, überfordert zu sein und auch nicht zu wissen, was passiert. Ja, also der geht tatsächlich völlig planlos in diesen in Situationen und ich sozusagen auch völlig planlos in diesen Film. Und da gibt es zum Beispiel eine Szene, da verzocke ich mich und verspiele wahnsinnig viel Geld und dann gehe ich raus und ruf die Polizei an und sag, sie sollen mich in den Zeugenschutz nehmen, weil die anderen eine Ahnung davon haben, dass ich ein V-Mann bin oder eine V-Person. Und dann gehe ich wieder zurück und zünde einen 100-Euro-Schein an. Ja, und es macht überhaupt keinen Sinn. Man denkt, warum macht er das jetzt? Aber das war tatsächlich die Lust an dieser Figur. Genau. Und ich wollte sagen, dass ich tatsächlich eher fand, dass ich sowas noch gar nicht unbedingt gespielt habe und immer gehofft habe, dass ich mal in so einem Milieu vorkomme und auch beim Lesen fast dachte, kann ich das überhaupt leisten? Also das war mir dann doch auch in gewisser Weise sehr fremd, so von dem, das ist nämlich so, der Jan Bonny arbeitet ganz viel auch mit Laien-Schauspielerinnen und Schauspielern und die wirklich aus dem Milieu kommen. Und das war für mich sehr aufregend und fordernd. Ja.
Wirkt sehr authentisch. Die Figur, wahrscheinlich war es auch so, steht unter Hochspannung die ganze Zeit. Also man hat, über eine Stunde ist der so 1,15, glaube ich. Es ist ständig irgendwie Strom, es ist ständig geladen. Man versteht das irgendwann dann auch, weil er im Spiel süchtig ist. Also er muss das alles irgendwie auch tun. Wenn man ein Loch stopfen will und das nächste aufreißt, ist man natürlich irgendwie ziemlich gehandicapt.
Ja, der ist auch Crystal Meth abhängig und
nimmt ist er auch noch
einen laufenden
Band. Und seine Tochter ist auch immer schwierig. Also es kommt alles zusammen, aber es hat natürlich diese unglaubliche Kraft dadurch. Dokumentarisch gedreht irgendwie, also die Kamera ist ja auch ständig in Bewegung. Man braucht durchaus auch eine große Konzentration. Wusstest du immer, wo die Kamera ist? Manchmal dachte ich so, du hast einfach so durchgespielt wie im Theater und irgendwie wurde dann auch gedreht? Oder war das alles
vorher klar? Ja, ich wusste das schon. Also es ist auch ein bisschen meine Philosophie oder meine Idee vom Schauspielen. Es ist mir schon auch in jedem Moment klar, dass ich gedreht werde, wo die Kamera steht. Und ich bin mir dann auch meiner Wirkung in jedem Moment bewusst, was nicht ausschließt, dass man sich trotzdem fallen lassen kann. Ja, aber es war auch so, der Jan neigt dazu, nicht Danke zu sagen und ewig weiterlaufen zu lassen. Die Kamera war sehr frei. Das heißt, ich bin oft auch einfach dann raus aus dem Set in die Fußgängerzone mit der Kamera. Und was ich total erstaunlich finde und was mir auch sehr entgegenkommt, ist die Tatsache, dass der Jan zum Beispiel, wenn man so Szenen, wo in einer Schlägerei filmt er so, hat er auch oft die zweite Kamera, hat dann der Jan auf der Schulter. Der lässt dann diesen Schlag passieren und das macht man halt so, wie man es von Stuntleuten gelernt hat, so mit einem gehörigen Abstand. Wenn die Kamera hinter mir ist und ich schlage jemanden oder ich werde geschlagen, dann stellt sich der Abstand nicht her und dann legt der Jan die Kamera zur Seite, läuft mit einer Blutflasche und einer Wasserflasche rein, kippt einem das Blut über den Kopf, das Wasser dazu, geht zurück und filmt weiter. Und ich finde, diese Energie spürt man in dem Film. Da gibt es keine Unterbrechung. Das geht wirklich genau, wie du sagst. Da sieht man wirklich jemanden im besten Sinne an beiden Enden abbrennen.
Im Zeitverbrechen, das sind 4 Folgen, also 4 verschiedene Fälle von verschiedenen Kollegen, Kolleginnen. Die Filme sind auch sehr, sehr unterschiedlich durch diese Handschriften, laufen im Rahmen des Panoramas. Also die Serien sind da sozusagen aufgenommen worden, gehen leider nicht ins Rennen um den Publikumspreis. Das wäre jetzt bei Serien noch kompliziert, da müsste man ja wirklich jeder gesehen haben, dann auch abstimmen zu können. Also leider nicht außerhalb der Konkurrenz, wenn man so will, aber natürlich im Panorama ein großes Ereignis. Wir werden versuchen, am Freitag im Bikinihaus alle 4 Regisseure, Regisseurinnen dann zusammenzubekommen, mit denen also eine Runde zu machen, so eine ganze Stunde, um dann auch mal ausführlich über die unterschiedlichen, sehr spannenden Folgen zu reden vom Zeitverbrechen. Heute konnten wir schön ausführlich reden, weil ja alles noch ganz entspannt ist, lieber Lars, über den Panther, aber auch über Staben. Ich wünsche dir eine tolle Berlinale, viel Spaß, man wird sich ja immer wieder über den Weg laufen. Lars Eidinger war bei uns und geht jetzt rein, feiern und Filme gucken. Danke dir.
Gut, ich freue mich immer sehr, dass, wenn du mich einlässt, weil ich ja auch weiß, dass du über Filme, die dir nicht gefallen, gar nicht erst berichtest.
Das stimmt. Danke dir.